Aber nochmal, ich begrüße bei uns heute ganz herzlich Lars von Lackum. Er kommt aus Duisburg und ist der Chef von Deutschlands zweitgrößtem Wohnungsunternehmen LEG. Und er sagt, Neubau, Energiewende und günstige Mieten, alles zusammen, das geht im Moment nicht. Diese Anforderungen können Wohnungsunternehmen nicht länger stemmen. Und deshalb schlägt er unter anderem vor, die Vorgaben beim Dämmen zum Beispiel zurückzuschrauben und stattdessen auf klimaneutrale Heizungen und erneuerbare Energien zu setzen. Sprich, mir fällt ein, die Wärmepumpe. Und deshalb ist er heute hier bei uns im Klimalabor, um einmal zu erklären, wie genau er sich das vorstellt. Hallo und herzlich willkommen, Lars von Lackum. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch.
Wir uns auch, beziehungsweise ich mich auch, bevor es losgeht. Aber wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara immer noch im Urlaub und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank. Lars von Lackum, Sie sind aus Duisburg angereist. Wie leben Sie dort? Zur Miete im Eigenheim?
Im Eigenheim, ehrlicherweise. Und auch nicht mehr in Duisburg, sondern in Düsseldorf. Meine Frau kommt aus Mainz und ließ sich über die Rheinschiene nicht weiter verschieben als bis nach Düsseldorf.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass Duisburg eine Industriestadt ist, oder?
Nein, gar nichts. Ich liebe Duisburg, die schönste Stadt der Welt. Aber das sieht nicht jeder so, insbesondere meine Ehefrau nicht.
Okay, dann müssen wir Sie dafür verantwortlich machen. Sind Sie denn zufrieden in Ihrem Eigenheim? Sind Sie froh, dass Sie nicht zur Miete wohnen aktuell?
Also ich habe vor allem die Umrüstung auf die Wärmepumpe hinter mir. Da kommen wir jetzt gleich zu. Aber ansonsten fühlen wir uns sehr wohl in Düsseldorf. Es ist eine sehr lebenswerte und liebenswerte Stadt.
Was war das Problem bei der Wärmepumpe?
Oh, vor allem das Anbringen der Wärmepumpe. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht, denn es ist tatsächlich eine neue Technologie. Und wir hatten bisher eine Gasbrennwerttherme und die hat ihren Geist aufgegeben. Und dann haben wir umgerüstet nun auf die Wärmepumpe. Und da konnte man erleben, wie lange es dauert, bis tatsächlich unterschiedliche Handwerksfirmen und jetzt inzwischen mit der zweiten Wärmepumpe, die erste war dann irgendwann, hat schon den Geist aufgegeben, jetzt tatsächlich ein warmes Zuhause wieder zu haben.
Wie lange hat das dann insgesamt gedauert? Das klingt ja nach
drei Jahre.
3 Jahre für eine neue Wärmepumpe.
Für eine neue Wärmepumpe.
Oder beziehungsweise eine funktionierende Wärmepumpe.
Ja, muss genau. Und das im Eigenheim und gar nicht in den LEG-Beständen.
Ja. Ja. War das fiel das rein in den Heizungsstreit, in den Heizhammer der Ampel oder war das schon davor?
Nein, das fiel im Justament genau dort hinein. Nämlich auch die Entscheidung, was machst du denn eigentlich? Ja, wir haben jetzt keine Fernwärme in der Straße. Das ist eine relativ kurze Straße, in der wir wohnen. Da lohnt sich das nicht, auf die Fernwärme zu warten. Also mussten wir natürlich zwangsläufig zur Wärmepumpe. Und dann erlebt man halt, dass noch nicht jeder Handwerksbetrieb, auch wenn er das vorgibt, sich so gut auskennt mit dem Einbau einer Wärmepumpe. Und so haben wir also zusammen gelernt, also meine Frau vor allem,
die das immer dann... Sachverstand aufgefrischt.
Ja, genau so ist es.
Aber jetzt läuft die Wärmepumpe und Sie sind glücklich und zufrieden damit?
Jetzt läuft die Wärmepumpe. Man muss sich immer noch ein bisschen daran gewöhnen. Also es ist nicht ganz so schnell wie bei der Gasbrennwerttherme, wenn einem so kalt ist und man alles runtergestellt hat und dann kommen plötzlich die kalten Tage. Dauert eine Sekunde, bis das Haus sich wieder aufgewärmt hat.
Haben Sie denn auch schon so ein vernetztes, man sagt es glaube ich auch immer so Smart Home, wo dann auch inzwischen die Energiesysteme vernetzt sind? Vielleicht haben Sie ja auch eine Wallbox oder eine Heimspeicher-Solaranlage?
Ja, Sie glauben es kaum, aber tatsächlich eine Wallbox haben wir auch. Aber das mit dem Vernetzen, das liegt noch vor uns.
Ja, weil, was fehlt da noch oder ist das einfach nur noch eine Entscheidungsfrage, ob Sie das möchten oder nicht?
Also so wie immer ist das alles nicht kostenfrei. Ja? Okay. Und ja, das muss man doch ehrlicherweise sagen. Und nach den Irrungen und Wirrungen der Umstellung auf die Wärmepumpe muss ich noch den Resthaushalt davon überzeugen, dass wir jetzt durch tatsächlich die Vernetzung auch so viel Energie sparen, dass es dann auch wieder Freude macht.
Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich hätte bei Ihnen jetzt nicht gedacht, dass das eine Kostenfrage am Ende sein wird, aber...
Ja, aber also man darf ja trotzdem kostensensitiv sein, wenn man Geld verdient. Und deswegen, also wir schmeißen es auch nicht aus dem Fenster.
Okay. Dann vielen Dank für den kurzen Einblick in Ihr Privatleben. Wir haben es gerade gesagt, Sie sind nach Berlin gekommen. Wir sitzen in Berlin. Hätten Sie aktuell Lust, sich in Berlin auf Wohnungssuche zu begeben?
Oh, in Berlin kenne ich mich ganz wenig aus, weil wir selber als LEG keine Wohnungen in Berlin haben. Ja, deswegen kenne ich da nur die Gerüchte, die sich durch die Immobilienwirtschaft ziehen, an denen man
Deutsche
natürlich nicht vorbeikommt.
Enteignen.
Ja, genau. Also das sind natürlich die Themen, die uns auch erreichen in unserem kuscheligen Nordrhein-Westfalen. Aber es ist kein Thema, zu dem ich gut sprechfähig bin.
Ich glaube, ich habe es heute gehört von der Sohn meines Chefs hat nach 1,5 Jahren jetzt eine Wohnung gefunden. Geht das in Düsseldorf schneller?
es geht schneller. Das liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich mehr Umlandgebeiden haben. Unter anderem das wunderschöne Duisburg, an dem ich, kann ich ja mal kurz Werbung dafür machen. Ja, da gibt es also tatsächlich noch Wohnungen. Düsseldorf selber ist natürlich ein ähnlich angespannter Wohnungsmarkt. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie Berlin, aber auch mit Leerstandsquoten unterhalb 1% oder an die 1%. Mhm. Da ist es auch schwierig, eine Wohnung zu finden.
Okay, auch kompliziert. Vielleicht machen wir denn da weiter. Was macht denn LEG eigentlich? Ich bin immer tatsächlich... Wir sind interessierte Laien-Quereinsteiger, aber hauptsächlich ja dann doch eher so Energiewirtschaft, auch globale Energiewende so unterwegs oder auch in der Wissenschaft. Wohnungsmarkt ist tatsächlich ganz selten bei uns auf der Agenda. Was macht so ein Wohnungsunternehmen? Bauen Sie Wohnungen? Verwalten Sie nur den Bestand?
Ja, also wir haben insgesamt 170.000 Wohnungen und wir sind die ehemalige Landesentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Da erklärt sich der Name.
Daher kommt jetzt dieses Akronym, dieses LEG, Landesentwicklungsgesellschaft. Die Gesellschaft ist dann im Jahr 2008, ob fortgesetzter Erfolglosigkeit in staatlicher Verwaltung, privatisiert worden, an ein Konsortium verkauft worden und dann an 2013 an die Börse gekommen.
Sie sind im MDAX, richtig?
Wir sind im MDAX, genau. Ja. Und da als gelistetes Unternehmen jetzt im Augenblick unterwegs. Unser größter Aktionär derzeit ist BlackRock.
Das ist die amerikanische, was ist das, Private Equity? Nee, Equity Asset Manager, oder?
Genau, ein Asset Manager, okay. Genau, überwiegend natürlich Pensionsgelder, wie überall in den USA. Die haben Kapitaldeckung, nicht wie bei uns das Umlagesystem.
Gab es da mal Kontakt, wo man ihnen erklärt hat, was das große Interesse an LEG ist?
Ja, regelmäßig treffen wir die. Und es gibt ja auch regelmäßig den berühmten Brief von Larry Fink am Anfang des Jahres, wo man dann auch tatsächlich nochmal lernen kann, wie denn der größte Aktionär auf die Welt, auf Kapitalanlage und auch auf die Anforderungen an Unternehmen schaut.
Und der ist begeistert vom deutschen Wohnungsmarkt, oder?
Er ist zumindest sehr interessiert daran. Ja, es ist ganz anders, dieser Wohnungsmarkt hier in Deutschland, als der in den USA. USA natürlich nahezu regelfrei, ja, stark marktwirtschaftlich und bei uns natürlich sehr stark sozial geprägt, mit Mietregulierung, mit vielen Auflagen. Und die Unterschiedlichkeit ist tatsächlich etwas, was BlackRock sehr interessant findet, aus unterschiedlichen Anlageperspektiven heraus.
Wundert mich jetzt aber doch ein bisschen, weil nicht nur Sie beschweren sich ja darüber, in Deutschland wird eigentlich gar nicht mehr gebaut und eigentlich können Vermieter auch keine Rendite erzielen wegen Mietpreisbremsen. Ich glaube, ein anderer Begriff ist eine Kappungsgrenze. Können Sie mir einer kurz erklären, was die Kappungsgrenze ist?
Oh ja, also jetzt, ich hafte nicht für die Komplexität des deutschen Mietrechts. Ich sage es immer wieder gerne. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Die Kappungsgrenze schützt den Bestandsmieter. Ja, das heißt, Sie mieten eine Wohnung, wohnen da drin 10 Jahre und der Vermieter beschließt irgendwann, er möchte doch mal die Miete anpassen. Und dann werden Sie geschützt durch die sogenannte Kappungsgrenze. Das heißt, es kommt dann drauf an, wenn Sie in Berlin wohnen, dann dürfen Sie die Miete innerhalb eines 3-Jahres-Zeitraums nicht mehr erhöhen als 15%. Oder Sie wohnen in Gelsenkirchen, kein ganz so angespannter Mietwohnungsmarkt, da finden Sie noch ein bisschen leichter eine Wohnung, dann dürfen Sie innerhalb von 3 Jahren um 20% die Miete erhöhen.
Das ist sozusagen eine gedeckelte Inflationsgrenze.
Ja, so kann man das bezeichnen. Mhm. Soll vor allem sicherstellen, dass halt Mieter in ihrer Bestandswohnung nicht überfordert werden durch Mieterhöhungen. Mhm.
Und jetzt, um den Bogen wieder zu schließen und um zu BlackRock zu kommen, wenn die Rendite gedeckelt ist und wenig neu gebaut wird, dann kann BlackRock mit Ihnen doch eigentlich gar kein Geld verdienen an der Börse, beziehungsweise mit den steigenden Aktienkursen von Ihnen. Weil der Aktienkurs von Ihnen, der geht ja schon nach unten jetzt zuletzt.
Ja, der zurückgehende Aktienkurs liegt vor allem daran, dass sich die Zinskosten so stark erhöht haben. Wir sind ein Unternehmen, das hat 20 Milliarden derzeit Immobilien, also die 170 70.000 Wohnungen
sind die Immobilienwert.
Genau, übersetzen sich in 20 Milliarden Wert. Ja? Mhm. Und diese 20 Milliarden Wert erzielen derzeit einen Gewinn von circa 200 Millionen Euro. Mhm. Also man verdient auf das eingesetzte vollständige Kapital, ist nicht alles Eigenkapital, aber ungefähr eine Rendite von 1%. Das ist ein bisschen das, worauf Sie auch schon angespielt haben. So richtig viel ist das nicht. Aber
sagen Sie.
Sage ich persönlich.
Mein Kontostand würde sich darüber freuen.
Ja. Mein persönlicher auch, natürlich. Aber machen wir uns nichts vor. Wir konkurrieren natürlich um Kapital weltweit. Ja, das heißt mit japanischen Hotels genauso wie mit Hotels in Barcelona oder Datencenter in den USA. Und in diesem Umfeld müssen wir natürlich eine Rendite bieten. Rendite in Form von Dividende. Ja, und diese Dividendenrendite liegt bei uns bei 3,3% zuletzt. Wenn wir das vergleichen, was Sie auf der Staatsanleihe bekommen, 2,6%. So groß ist der Abstand nicht. Also es zeigt, es ist ein sehr kontinuierliches, langfristiges Geschäft. Und das, jetzt kommen wir zu des Pudels Kern, ist auch der Grund, weshalb BlackRock bei uns investiert ist. Es ist nämlich eine sehr kontinuierliche Rendite.
Okay, und das hat aber auch nichts mit dem Bauturbo zu tun, der schwarz-roten Bundesregierung. Es hat nichts damit zu tun, dass man darauf hofft, dass der Wohnungsmarkt in Deutschland auch noch ein bisschen liberalisiert wird, entbürokratisiert wird und dann mehr gebaut wird und sie mehr Mieteinnahmen haben.
Nein, das steht nicht im Fokus. Ja, im Fokus steht tatsächlich diese sehr kontinuierliche Rendite. Also man hat einen Trade-off zwischen begrenzter Mieterhöhungsmöglichkeit, aber dadurch sind die Mieter nicht überfordert. Wir haben ein Zugang von Mieten, das liegt über 99%. Also dass Mieter mal ihre Miete nicht zahlen, kommt so gut wie nie vor. Ja. Und das ist etwas, was ein sehr verlässliches Geschäftsmodell ausmacht. Und das ist der Grund für die Kapitalanlage bei uns.
Dann kommen wir doch mal zu Ihren Forderungen. Was ist denn Ihrer Meinung nach, was läuft denn falsch in Deutschland? Sie haben jetzt schon die Zinskosten, haben wir ganz kurz angerissen, und diese Kappungsgrenze. Sind das die beiden einzigen Probleme? Weil wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, die hohen Energiestandards bereiten Ihnen auch Kopfzerbrechen. Gibt es da irgendwas, was für Sie heraussticht in Deutschland? Wenn wir das eine Problem lösen, bekommen wir wieder alle bezahlbaren Wohnraum oder muss man da wirklich so einen Kahlschlag wagen?
Wir haben den Markt tatsächlich überbürokratisiert. Und wir haben eines der Themen schon gestriffen, das ist nämlich die Mietpreisregulierung. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch auf der Bauseite über die letzten 20 Jahre eine Vervierfachung der Anzahl der Bauvorschriften. Mhm. Da kommen wir von 5.000 Vorschriften zu inzwischen 20.000 Vorschriften.
Okay.
Da können wir zweimal schnell uns mal weise am Kinn kratzen und sagen, das hört sich jetzt nicht danach an, als ob es deutlich leichter geworden ist. Und jede dieser Vorschriften kostet Geld. Sie mag gut gemeint sein, führt aber inzwischen zu einer absoluten Überbürokratisierung.
Können Sie da so einen Einblick geben, was das für Vorschriften sind? Weil man kann sich ja kaum vorstellen, dass sich der Wohnungsbau in den vergangenen Jahren so stark verändert hat, dass man so viele mehr Vorschriften braucht.
Ja. Natürlich kann man das zum Beispiel zurückführen auf die Zwischendecken. Ja, die Zwischendecken, die früher mal 14 Zentimeter
zwischen zwei Stockwerken
hatten, jetzt 24 Zentimeter haben, weil man natürlich gedacht hat, immer mehr Lärmdämmung führt zu immer größerem Wohlbefinden beim Wohnen.
Okay.
Ja, jetzt waren wir beide wahrscheinlich schon mal in Italien im Urlaub und da wird uns aufgefallen sein, da haben wir denjenigen, der die Airbnb-Wohnung über uns hatte, weil er vielleicht nicht Party gemacht hat, sondern nur da gewohnt hat, haben wir den trotzdem da durchgehört. Ja. Haben wir uns ganz unwohl gefühlt? Nein. Und man muss sich fragen, sind all
das hängt
die
davon ab, was das für eine Party war wahrscheinlich.
Ja, ob man mitmachen durfte oder auch nicht. Ja, genau.
Aber auch welche Musik gespielt wurde.
Ja,
aber
also es gibt diverse Themen, die bei Partys ausschlaggebend sind. Also gibt es genug zu essen oder Alkohol? Ganz viele. So, das Problem ist, diese Zwischendecker zum Beispiel. Wenn man die immer dicker macht, immer mehr Stahl und immer mehr Beton. Und das ist sehr kostentreibend. Aber das ist nicht das einzige Thema. Anzahl der Steckdosen, die sie verbauen müssen und so weiter. Man kann das alles regulieren oder man sagt, naja, über die Grenze, während man bei uns so circa für 4.000 Euro auf dem Quadratmeter baut, baut man in Polen für 2.000 Euro auf dem Quadratmeter. Es scheint nicht so, dass Neubauwohnungen in Polen deutlich anders aussehen als Neubauwohnungen in Deutschland.
Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich verlasse mich auf Ihr Wort.
Ja, absolut. Sie brennen auch nicht häufiger ab. Und das sind schon Themen, die uns beschäftigen.
Und was ist das mit den Steckdosen? Hängt das mit der Elektrifizierung der Gesellschaft zusammen? Oder?
Das sind Auflagen, die immer weiter dazugekommen sind. Da haben sie aus dem Doppelstecker dann irgendwann 4 gemacht und teilweise 6. Ja, führt das dazu, dass Sie persönlich jetzt sagen würden, das war der ausschlaggebende Grund, weshalb ich die Neubauwohnung gekauft oder nicht gekauft habe? Ja. Wahrscheinlich eher nicht.
Also es ist schon mal vorgekommen, dass ich eine Steckdose gesucht und keine gefunden habe, weil sie dann hinter der Couch war. Aber
gut, dann bin ich nicht der Einzige, der solche Probleme passieren.
Und jetzt rollen wir diese 4.000, das waren mehr als
4.000. Jetzt machen wir noch den Swing schnell zum Klimaschutz.
Ja.
Ja, weil der Klimaschutz natürlich ebenfalls sehr kostentreibend war. Diese Vorstellung, so ein Gebäude, das muss man richtig dick einpacken. Ja, muss man sich vorstellen, nicht nur Sommerjacke, sondern darüber noch die Herbstjacke und obendrauf noch die Winterjacke. Richtig schön dicke Puppe eingepackt. erst dann ist es so richtig schön energieeffizient. Dann geht keine Energie mehr nach außen, die ganze Energie bleibt drinnen und dann ist das Problem gelöst, was Nachhaltigkeit angeht. Ist nur enorm teuer. Dürfen wir uns nicht die Augen vor verschließen.
Und Sie sagen, also ich glaube, es geht ja, das, was wir hier tatsächlich schon mehrfach gehört haben, ist einerseits in dem Fall, ich glaube, da geht es auch so um so serielles Sanieren und solche Geschichten, das muss ja gemacht werden, dass wenn man das richtig macht, muss man seine Heizung im Zweifelsfall nie wieder aufdrehen, weil es dann so schön warm ist, dass eigentlich nie kalt wird. Mhm. Das ist ja immer ein wundervolles Argument. Das ist aber auch möglich, wenn man ein bisschen
Entkräftung kommen wir jetzt gleich
noch. Und das ist aber auch möglich, wenn man ein bisschen weniger macht, oder?
Auf jeden Fall. Die Frage ist sowieso, was wollen wir eigentlich erreichen? Erreichen wollen wir doch alle miteinander, dass wir möglichst schnell klimaneutral werden. Und die Klimaneutralität müssen wir mit möglichst wenig Kosten erreichen. Denn, und das habe ich Ihnen noch nicht erzählt, die Mieter, die bei uns wohnen, die zahlen im Durchschnitt 440 Euro Kaltmiete pro Monat für eine Wohnung von ca. 65 Quadratmeter.
Das wäre ein guter Preis in Berlin.
Das ist ein super Preis in Berlin, das ist aber auch ein super Preis in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir haben wirklich so ein Produkt, das ist funktional, quadratisch, praktisch gut. Ja, und unsere Mieter, zwei Drittel davon sagen, wenn wir sie fragen, was ist dir besonders wichtig, dann ist das der Erhalt der Bezahlbarkeit der Wohnung. Mhm. Also ähnlich wie wahrscheinlich ganz viele Berliner Mieter das sehen. Ja. Deswegen müssen wir uns ganz, ganz kräftig den Kopf darüber zerbrechen, mit welcher Maßnahme erreichen wir die höchste CO2-Reduktion mit geringstmöglichen Kosten.
Da klingt Dämmen jetzt ja gar nicht so falsch.
Ja, wenn Dämmen nicht so unfassbar teuer wäre.
Ist das wirklich so teuer?
Ja, wenn wir mal zurückschauen, über die letzten 12 Jahre, 2010 bis 2022, und die Zahlen kommen jetzt nicht von mir, also habe ich nicht am Taschenrechner mit meinem kleinen grauen Taschenrechner gerechnet, sondern kommen vom Bundesverband der Wohnungswirtschaft hier, GdW. Die haben ermittelt, da haben wir tatsächlich pro Jahr ca. 40 Milliarden Euro ausgegeben.
40 Milliarden Euro im Jahr für STEM.
Ja, und jetzt kommt das Hammerergebnis.
Im Neubau oder ist das Bestand? Nee,
tatsächlich im Bestand. Im Bestand.
Und von jetzt Mehrfamilienhäusern.
Für Mehrfamilienhäuser. Mhm. Und jetzt kommt die Hammerergebnis. In der gesamten Zeit haben wir von 131 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Durchschnittsverbrauch reduziert auf, Trommelwirbel, 129.
Okay, das ist eine Reduktion von weniger als 1%.
Ja. Und das zeigt, dass wir uns dringend Gedanken machen müssen, ob tatsächlich dieser Ansatz ist, der schon zum Erfolg führt. Denn das, wir haben das gleiche Ziel, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin auch dafür, dass meine Kinder in Zukunft noch kraftvoll durchatmen können.
Jetzt bin ich natürlich auch Laie beim Dämmen, aber ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass man 40 Milliarden Euro für Dämmmaterialien ausgibt und die Energieersparnis weniger als 1% beträgt. Hat man da komplett falsch gedämmt oder wie erklären Sie sich das?
Also ich kann nur die Zahlen nennen, die mir bekannt sind. Mhm. Und wir haben es ja auch selber gemessen in unseren Beständen. Das Problem ist das Nutzerverhalten. Ja, wir haben ja eben schon
die
mal
Leute
gesagt.
Die Leute heizen trotzdem, obwohl gedämmt wurde?
Ja, also sie bauen ja durchaus aufwendig technische Gebäudeausstattung ein. Mhm. Ja, zum Beispiel kennen Sie das vielleicht, diese automatischen Belüftungen, die klacken ja. Ja, also das ist so ein, oben in der Deckenfläche. Und da wird dann auf diese Weise Frischluft zugeführt oder aber auch verhindert, dass
findet man auch in Wohngebäuden? Ich kenne das jetzt eher so aus Bürogebäuden. Also ja, ich glaube, bei uns ist das hier
das
in den Redaktionsräumen.
Das muss man aber auch tun, wenn Sie das Haus entsprechend gedämmt haben, müssen das auch in Wohnungen.
Also einfach damit frische Luft reinkommt.
Genau.
Okay.
Das Problem ist aber, dass das durchaus natürlich etwas ist, was Menschen stört. Hm. Ja, nämlich dieses Geräusch dieser Lamellen. Also gehen die hin, brechen einen Bleistift durch, stecken den Bleistift in die Lamellen bewegen sich nicht mehr. Führt okay. dazu, ja, müssen immer vom Menschen denken. Ja. Da hilft ja kein.
Der Mensch ist ein komplexes Wesen.
So ist es. Ja, also hätte ich es nicht formulieren können. Ja. Und genau das scheint passiert zu sein. Das heißt, auch im Winter, sie sind ja in einer sehr artifiziellen Luftatmosphäre dann, führt das dazu, dass Menschen, die dann in ihre Wohnung kommen, sagen, irgendwie ist es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und ein bisschen Frischluft um die Nase zu haben, stellen die den Heizkörper auf 5 und das Fenster auf.
Okay.
Ja. Dadurch, dass das so toll gedämmt ist, ist es dann auch warm und man hat frische Luft um die Nase, scheint ein angenehmes Gefühl zu sein.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, das ist dann vielleicht ein bisschen so der Silberstreifen am Horizont, das Dämmen ist eigentlich gar nicht das Problem, das würde helfen, nur die Menschen haben das noch nicht verstanden.
Nee, ich bin mir nicht sicher. Also wir müssen ja immer gucken, wie viel Euro geben wir aus pro reduzierter Tonne CO2.
Ja.
Beim Dämmen sprechen wir von Kosten, wenn wir das Dach gemacht haben, die Dämmung gemacht haben, die Fenster ausgetauscht. Also so eine richtige Vollmodernisierung liegen wir bei 1.000 bis 1.500 Euro pro Tonne CO2.
Mhm.
Ist das schon die kostengünstigste Möglichkeit?
Hoffentlich nicht.
Genau. Und das hört sich jetzt so schlaumeierisch dahergesprochen an, Hermann. Mir ist unfassbar wichtig, dass das, was wir jetzt hier miteinander besprechen, ist harte Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen über die letzten Jahre. Was wir gemerkt haben, ist einfach, wenn wir diese Kosten auslösen und dann stehen dem ja Mieterhöhungen gegenüber, diese Mieterhöhungen können unsere Mieter einfach nicht leisten.
Mhm.
Ja, und wir wollen ja glückliche Mieter und einen nachhaltigen Bestand. Heißt, wir brauchen mehr Innovation rund um das Wohnprodukt. Und da geht es dann um das Heizungssystem. Da geht es darum, dass man Menschen davon überzeugt, weniger Wärme zu nutzen oder die schlauer zu nutzen. Darum geht es dann, wie kann man diese Thermostate vielleicht ein bisschen schlauer machen, damit wir den hydraulischen Abgleich hinbekommen. Wie können wir in schlauere Heizungsanlagen investieren?
Die Heizung, das hatten wir auch mal hier das Thema, ich glaube Anfang des Jahres sogar, dass 80% der Heizungen laufen bis an ihr Lebensende falsch. Oder nee, ich glaube, es waren sogar mehr. Es waren fast alle. Und okay, und die Lösung ist für Sie jetzt aber bei den Dämmstandards, schrauben wir etwas zurück oder wir verzichten komplett darauf?
Ich glaube, wir müssen eins tun. Im Augenblick haben wir ja dieses Dogma der Energieeffizienz.
Ja.
Das hilft Ihnen aber nichts. Wir können auch mal über Energieeffizienzausweise sprechen. Bedarfsausweise sind generell falsch. Ja, ich weiß nicht, ob Sie dieses, also Sie stoppen mich, wenn Sie im Podcast noch nicht dran vorbeigekommen sind, dann erkläre ich einmal kurz den Energieausweis. Ja, den kennt jeder inzwischen. Das ist diese wunderbare Farbskala
von Rot bis
Grün. Jeder verlässt sich da drauf. Ja, Deutsche sind sehr gläubig, wenn es nur schwarz auf weiß steht und man es beruhigt nach Hause tragen kann, sagt man, boah, super, da gibt es doch ein Ergebnis, da darf ich mich drauf verlassen. Das Problem ist, diese Bedarfsausweise, ja, also wie viel braucht eigentlich ein Haus an Energie, die hängen stark von den gewählten Ansätzen in dem Modell ab. Das heißt, wenn Sie 4 verschiedene Energieberater fragen, kriegen Sie 4-mal ein anderes Ergebnis und eine Schwankung in den Energieeffizienzklassen von 3. Also das heißt, statt C könnten Sie auch A haben, können aber auch die haben. Also
weil diese Modelle unterschiedliches auch Anwendernutzungsverhalten voraussetzen.
Weil sie vor allem unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Fenster annehmen, der Dämmung, die auf dem Gebäude aufgebracht ist. All da bestehen natürlich Einschätzungsspielräume für den Fachmann. Und je nachdem, wie er die wählt, gibt es ganz andere Energieausweise.
Mhm.
Deswegen Vorsicht beim Energieausweis. Was wir aber eigentlich ja brauchen, ist ja völlig wurscht, wie das Haus aussieht. Wichtig ist doch, wie viel CO2 entsteht. Also wie viel Emissionen haben wir. Deswegen gucken wir als LEG gar nicht auf diese Energieausweise, sondern wir schauen und messen, wie viel Emissionen sind entstanden. Das heißt, wir schauen auf die Abrechnung der Versorger und addieren auf, wie viel CO2 ist entstanden und schauen dann, haben wir reduziert oder haben wir nicht reduziert? Wette bereinigt natürlich.
Jetzt ist mir als Bewohner dieses Hauses, ob es jetzt ein Eigenheim oder ob ich dort zur Miete wohne, natürlich aber schon auch wichtig, dass ich möglichst effizient wahrscheinlich wohne. Wie kriege ich das denn dann am besten raus?
Ich glaube, für Sie ist doch entscheidend, dass Sie möglichst wenig CO2 ausstoßen, weil Sie auf diese Weise natürlich wenig belastet sind durch den CO2-Preis.
Ja.
Und das ist Ihnen wichtig. Ihnen ist egal, ob das Haus besonders gut gedämmt ist oder nicht.
Das soll schon Hygge sein. Das ist ja schon so ein Modewort geworden, dieses Dänische. Dass man diese Gemütlichkeit.
Die will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber entsteht Gemütlichkeit über das von mir eben beschriebene, hochoptimierte, mit dreifachem Jäckchen ausgestattete Gebäude? Oder entsteht es dann, wenn ich tatsächlich hingegangen bin, die Fenster saniert habe, die Dachgeschossdecke, die Kellerdecke gedämmt, dann bin ich schon so weit, dann kann ich vielleicht noch an den Türen was machen, aber dann habe ich eigentlich schon einen Wohnkomfort hergestellt, den die meisten als, das Wort kann ich nicht nachsprechen, aber es heißt irgendwie, ja, gemütlich, sagen wir im Rheinland, ja.
Aber wir müssen ja dann aber den Menschen, das ist aber keine Option, dass wir den Menschen tatsächlich noch erklären, ihr müsst dann eure gedämmte Wohnung oder eure neue Heizung, weil beim Heizen mit einer Wärmepumpe haben wir ja ganz am Anfang gesprochen, kann man ja auch viel falsch machen, glaube ich. Die ist ja komplizierter als eine Gasheizung oder als die. Man muss die Menschen ja doch schon erklären, ihr müsst das jetzt anders verwenden. Damit ließen sich ja vielleicht auch ein bisschen CO2 noch einsparen und ein paar Kosten senken.
Absolut. Absolut. Ich könnte nicht mehr zustimmen.
Ja.
Und
okay.
Nein, absolut. Das menschliche Verhalten ist enorm treibend für den CO2-Verbrauch. Denn das ist ja auch eine Binse, Entschuldigung, aber man muss es immer wieder sagen, natürlich ist die beste CO2-Einsparung das CO2, das nie produziert worden ist. Ja, da musst du nichts machen. Ja,
das stimmt natürlich. So.
Und das ist etwas, was tatsächlich bei uns auch wir gemacht haben. Ja, und Sie werden jetzt lachen, wenn ich Ihnen das Beispiel nenne, aber tatsächlich das Aufhängen von Plakaten, wo nur drauf stand, wenn du einen Ticken runterdrehst, sparst du 8% deiner Heizkosten, hat zu deutlicher Einsparung in den Beständen geführt. Weil die Menschen sich das nochmal bewusst gemacht haben und gedacht haben, ach ja, stimmt, brauche ich eigentlich in der Küche die 5 oder reicht denn nicht die 3?
Es ist schön zu hören, dass Aufklärung anscheinend auch im 21. Jahrhundert, im Jahr 2025 noch funktioniert.
Ja, vor allem nicht digitale. Kann sich Berlin gar nicht vorstellen.
Ich glaube, die effektivste Werbung ist nach wie vor teilweise die tatsächlich, weil so viele Menschen in Berlin mit U-Bahn und S-Bahn unterwegs sind, die auch Bahnhöfen. Dort, wo man dann vor allem im Jahr 2025 ja auch ungewollt manchmal mehr Zeit verbringt, als man möchte, ob es jetzt mit der Deutschen Bahn oder mit der Berliner S-Bahn ist. Die Plakate sind ja doch immer sehr gut gemacht, finde ich, in der Regel. Was ich jetzt noch einmal nachhaken wollte, ist ja, wenn Sie jetzt ein bisschen weniger dämmen müssen. Nicht mehr 3 Lagen, sondern vielleicht nur noch 1 Lage. Und wir das abregeln oder stattdessen erledigen die CO2-Einsparung über Wärmepumpen und erneuerbare Energien. Sind Sie als börsennotiertes Unternehmen natürlich auch fein raus aus der Sache und haben die Kosten einfach auf Ihre Mieter oder die Wohnungseigentümer umgelegt?
Also erstmal müssen wir die ganzen Investitionen stemmen.
Ja,
denn ich würde Ihnen ja voller Begeisterung gerne berichten, dass wenn wir die Gasbrennwerttherme für 10.000 Euro rausgenommen haben, die neue Luftwasserwärmepumpe nicht 120.000 Euro kostet. Diese Investitionen müssen natürlich sich verzinsen. Das wäre auch falsch, das nicht zu sagen. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir Transparenz schaffen für die Menschen, dass ein nachhaltiges, saniertes Produkt mit höheren Kosten verbunden ist. Aber zunächst einmal muss es mir gelingen, meine Investoren und die Banken davon zu überzeugen, mir das Kapital zu geben, damit ich das überhaupt machen kann.
Ja.
Sonst gibt es auch keine nachhaltige Heizung.
Sie haben jetzt aber nicht abgestritten, dass dann die Rechnung in Teilen zumindest auf einmal bei den Mietern landet, weil Sie, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Sie dürfen ja die Mieten nicht so erhöhen, wie Sie gerne möchten.
Das ist so. Also es ist so, dass damit eine Mietsteigerung einhergeht. Allerdings diese Mietsteigerung...
Die dann auf einer anderen Rechnung kommt. Also die kommt dann nicht mehr auf Ihrer Rechnung, die kommt dann bei wer auch immer der Wärmepumpenbetreiber, Anbieter ist bei den Menschen.
Also wir stellen diese Pumpen selber zur Verfügung. Das heißt, wir rüsten selber um, das ist ja in unseren Heizungskellern und uns gehören auch die Heizungsanlagen.
Okay.
Ja, und dann gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder machen wir eine sogenannte Modernisierungsumlage, die ist allerdings der Höhe nach beschränkt, nämlich auf 50 Cent auf den Quadratmeter. Das sagt den meisten Menschen nicht, aber ich kann es ins Verhältnis setzen zu dem, was wir an Miete haben. Wir haben so 7 Euro Durchschnittsmiete. Ja, und wenn wir um 50 Cent erhöhen, wir haben 65 Quadratmeter, sind das 37 Euro mehr. Bei 440 Euro auf 37 Euro sind es ungefähr 8% Kostensteigerung. 8% Kostensteigerung ist schon viel.
Das
muss man sich leisten können. Und deswegen, auch das sehr, sehr wichtig, unsere Mieter wünschen sich nicht in allererster Linie ein nachhaltiges Produkt. Die wünschen sich eine bezahlbare Wohnung.
Die idealerweise aber trotzdem nachhaltig ist.
Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, muss sie bezahlbar und nachhaltig sein. Was man aber nicht sagen dürfen, ist im Augenblick, wir kennen keine effizientere Maßnahme. Aber die effizienteste Maßnahme ist die Wärmepumpe oder die Fernwärme. Und das wird leider mit Kostensteigerungen einhergehen.
Was natürlich dann gewisserweise, und dann kommen wir vielleicht wieder auf den Wohnungsmarkt nochmal generell zu sprechen, dann irgendwo nachvollziehbar das Argument liefert, um die Menschen zu schützen, ist dann vielleicht wie in Berlin oder auch in anderen Deutsche Wohnen enteignen oder Mietpreisbremse Also es ist zumindest nachvollziehbar, dass diese Argumente aufkommen, diese Ideen, oder?
Also Mietpreisbremse, die haben wir noch nicht erläutert. Wenn Sie nichts dagegen haben, sagen wir einfach, die Mietpreisbremse schützt den Neumieter. Also die Kappungsgrenze schützt den Mieter, der schon drin ist.
Okay.
Und die Mietpreisbremse schützt den, der neu mietet. Heißt, in angespannten Märkten wie in Berlin darf die Miete nicht mehr sein als die ortsübliche Vergleichsmiete. Also die Miete, die man so aus dem Mietspiegel ableitet, plus 10%.
Genau, außer es wird, glaube ich, modernisiert.
Es wird modernisiert oder es handelt sich um Neubau. Also es ist beliebig komplex. Ja. Nochmal, Entschuldigung an dieser Stelle. Ich habe die Vorschriften nicht verbrochen und auch nicht beschlossen. Die Herausforderung besteht im Augenblick, und das ist unabhängig von der Eigentümerschaft, also egal, ob sie es überführen in Volkseigentum oder ob sie es privatwirtschaftlich betreiben, dass sie zusätzliche Investitionen tätigen müssen.
Mhm.
Und die zusätzlichen Investitionen müssen sich verzinsen. Sie können natürlich sagen, sollen sich nicht mehr verzinsen. Dann
investiert aber auch niemand.
Dann investiert niemand. Genau so ist es. Und wenn Sie sagen, Sie verstaatlichen es zunächst, erstmal brauchen Sie das Geld, um die Bestände alle anzukaufen. Dann brauchen Sie das Geld, um in den Ist-Beständen, Sie haben dann noch keine einzige neue Wohnung übrigens, ja, das sollen wir auch nicht vergessen. Das Problem scheint in Berlin zu sein, nicht, dass es die Wohnungen nur privaten gehören oder nur kommunalen. In Berlin gibt es übrigens 7 kommunale
Gesellschaften. Das wird sehr viel gebaut, aber das sind alles, glaube ich, immer Bürogebäude.
Das kann ich gar nicht beurteilen. Ja. Sie wohnen in dieser Stadt. Dann ist es halt einfach so, dass wir auch in staatlicher Eigenschaft hohe Investitionen werden zu schultern haben. Und die Investitionen, die ein Staat schultern kann, kann er nur schultern, wenn er vorher Steuereinnahmen generiert hat.
Mhm. Man kann das natürlich, das ist ja einigermaßen beliebt geworden in den vergangenen Jahren, Geld von A nach B schieben und ein bisschen links und rechts quer subventionieren. Aber ich verstehe schon Ihren Punkt, es wird so oder so teuer. Aber Sie sind trotzdem überzeugt, wir können das Problem auch mit dem Wohnungsmarkt in Deutschland lösen. Wir müssen nur endlich an den richtigen Rädchen drehen.
Also ich bin grundsätzlich enorm optimistisch, ja, dass die Menschheit auch dieses Problem lösen kann. Not macht erfinderisch. Und das ist etwas, was wir schon gesagt haben, als wir ganz zum ersten Mal unseren Klimapfad aufgeschrieben haben. In 2022 haben wir uns den mutig aufgeschrieben. Und Sie werden es kaum glauben, ich weiß nicht, was nächste Woche passiert. Ich weiß leider auch nicht, was bis 2045 genau passiert. Was wir klar gesagt haben, ist, wir brauchen Innovationen. Mhm. Und diese Innovationen versuchen wir selber auch voranzutreiben. Wir haben eine eigene Gesellschaft.
Innovationen auf dem Wohnungsmarkt klingt ein bisschen bedrohlich fast.
Ja, aber jetzt kommen wir zu Ihrer Kernkompetenz. Zum Beispiel haben wir gegründet mit Oventrop, einem Weltmarktführer für hydraulischen Abgleich, eine Gesellschaft, mit der wir jetzt zusammen entwickeln, Thermostate, intelligente Thermostate für den Heizkörper, die den hydraulischen Abgleich herstellen können und dann hoffentlich in Zukunft 15% Einsparungen in CO2 und auch in den Heizkosten bewirken können.
Okay, und dann wird der Wohnungsbau aber auch günstiger. Dann, das ist ja das, was wir hoffentlich auch noch schaffen.
Genau, also das sind alles Lösungen, die beitragen. Oder eine Lösung, da werden Sie sich jetzt wahrscheinlich weise am Kopf kratzen, aber ein Thema der Heizung, die weltweit genutzt wird, die Luft-Luft-Wärmepumpe. Ja, wird weltweit eingesetzt, nur in Deutschland nicht, ist etwas, wo wir glauben, dass das eine der Möglichkeiten ist, tatsächlich auch kostengünstig umzurüsten und Heizenergie zur Verfügung zu stellen, nämlich insbesondere in Gasetagenheizungen. Ja, wenn Sie nämlich eine Gasetagenheizung die kaputt geht, dann müssen Sie nicht alle Gasetagenheizungen, die noch funktionieren, rausreißen, sondern könnten nur
ein bisschen nach dem deutschen Stromnetz.
Bitte?
Das klingt ein bisschen nach dem deutschen oder sogar europäischen Stromnetz, wo man sich gegenseitig unterstützen kann.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es.
Aber dann lassen Sie uns noch ganz kurz zum Schluss einmal, was machen wir denn mit dem deutschen Wohnungsmarkt oder mit der Wohnungsbaukrise? Holen Sie uns vielleicht einmal ganz kurz ab, wie ist die Situation aktuell? Hat sich irgendetwas verbessert in den vergangenen 4 oder 5 Jahren? Ich glaube, die Ampel hatte sich mal vorgenommen, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Wo stehen wir?
Bei 200.000.
Okay, also der halbe Weg ist geschafft, wenn man es positiv sehen möchte, oder?
Also Sie scheinen ein noch größerer Grundoptimist zu sein als ich,
Herr Herrmann. Wir sind auf dem Wohnungsmarkt Quereinsteiger-Line. Ich finde, wenn man 200.000 schafft, von 400.000 klingt das gar nicht so schlecht.
Ja, das muss man ins Verhältnis setzen zu dem, was wir schon mal geschafft haben. Und das waren mehr als 600.000.
Und wann war das?
Das war in den 90er Jahren.
Okay. Ja, hat die Ampel nicht regiert. Ziemlich sicher.
Ziemlich sicher war es nicht die Ampel. Ja. Also man kann Neubau befördern in Deutschland. Die Frage ist halt, wie schaffen wir das? Und eins der Probleme ist jetzt adressiert. Es gibt den Bauturbo. Ja? Mhm. Angedacht von Frau Geiwitz, verhandelt von Frau Scharrenbach, Landesbauministerin in Nordrhein-Westfalen, zwischen den zweien im Koalitionsvertrag verankert und jetzt von Frau Huberts über die Ziellinie geschubst. Mhm. Das kann helfen. Ja? Nämlich der Bauturbo sieht vor, dass Kommunen in Zukunft grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten Baugenehmigungen erteilen sollen.
Das ist so ein bisschen wie bei den Windrädern, was Robert Habeck durchgesetzt hat, dass die, wie hieß das, privilegierten Vorrang oder in diese Richtung haben.
Überragendes öffentliches Interesse.
Genau, in diese Richtung ging das.
Ja. Genau, genau. So weit sind wir noch nicht. Also da war Habeck erfolgreicher als jetzt Frau Huberts. Hm. Aber es gibt tatsächlich die Aufforderung an die Kommunen, schneller zu genehmigen. Und das wäre ein Riesenerfolg, weil Baugenehmigungsprozesse in Deutschland, also in Berlin habe ich sagenumwobene 10 bis 15 Jahre gehört, so schlimm ist bei uns nicht.
So lange dauert es, bis ein Projekt genehmigt ist?
Ja, okay. Also in Nordrhein-Westfalen liegen wir so um die 6 Jahre, ist aber auch ein langer Zeitraum, glaube ich. Das machen wir uns nichts vor, beißt die Maus keinen Verdammt.
Aber wenn genehmigt ist, also selbst wenn jetzt schneller genehmigt wird, dann wird ja noch nicht gebaut. Und aus allem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, ist ja ein Problem, dass halt auch die Baukosten, die Materialkosten, die Kosten für die Energiestandards zu hoch sind.
Ja, ja, also wir haben 2 Herausforderungen. Neben der Zeitlichkeit ist der Zins, der sich leider über die letzten Jahre ja deutlich vervielfacht hat. Ja, kommen von Nullzinsen jetzt zu circa 4% Zinsen. Das zeigt, das ist natürlich eine deutlichere Kostenbelastung. Und durch den Krieg in der Ukraine, man mag sich nochmal an das Azovsche Stahlwerk erinnern, das dem Erdboden gleich gemacht wurde im Rahmen dieses schrecklichen Krieges. Da ist es so, dass dieser Baustahl, 90% des deutschen Baustahls kam daher. Okay. Ja, das ist nur ein prägnantes Beispiel für die Kostensteigerung, die wir da haben. Ja, das heißt, wir hatten über die letzten Jahre 2-stellige Prozentzahlen im Kostenanstieg. Ja, aus
die Material. Deutsche Stahlindustrie würde sich bestimmt freuen, wenn sie den Stahl stattdessen liefern kann.
Ja, sie scheint nur das deutlich teurer tun zu müssen, ob Energie- und Lohnkosten.
Jetzt kann die Politik ja zum Beispiel auf die Stahlversorgung oder auf die Zinsen nur begrenzt Einfluss nehmen. Was machen wir denn da?
Ja, sie kann aber auf den Zins sehr deutlich Einfluss nehmen. Sie hat ein Instrument, das nennt sich KfW. Ja, und die KfW hat und
Kreditanstalt für
Wiederaufbau.
Wiederaufbau. Ja,
genau. Die könnte vergünstigte Darlehen vergeben. Hm. Dagegen würde dann derjenige, der baut, versprechen, dass für mehrere Jahrzehnte er dann auch zu einem subventionierten Mietpreis vermietet.
Okay.
Und so ist Deutschland wieder aufgebaut worden. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren war die LEG eine der größten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands, hat zum Wiederaufbau beigetragen, genau über dieses System. Deswegen haben wir im Augenblick immer noch 32.000 geförderte Wohnungen.
Mhm. Also sie kriegen günstiges Kapital, günstiges Geld, damit sie einen neuen Wohnraum bauen und die Mieter profitieren und die Mieterin, indem sie günstigere Mieten bekommen.
Genau. Und gleichzeitig könnten wir noch was weiteres machen. Wir könnten versuchen, mal diese Baukosten ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also wir machen wieder aus den 20.000 Regeln, machen wir 5.000. Mhm. Und wir machen noch was ganz Revolutionäres. Denn das Schlimme ist, in jedem Bundesland gilt eine eigene Landesbauordnung.
Natürlich.
Ja, weil natürlich das Gebäude in Dülmen ganz anders brennt als in Greifswald.
Ja.
Und das wiederum anders als in Hamburg. Wir müssen dringend weg von dieser Kleinstaaterei. Wir brauchen eine einheitliche Regelung, eine Typengenehmigung und dann bauen wir mal kräftig für uns hin.
Und wie zuversichtlich sind Sie, dass man diese Baustandards vereinheitlichen kann tatsächlich? Weil das ist ja häufig ein Problem in Deutschland, dass beim Föderalismus dann alle irgendwie immer sagen, ja, es ist schon eine größere Hürde, manchmal sogar ein Problem. Aber es möchte sich natürlich auch niemand Kompetenzen wegnehmen lassen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Dieses Land braucht aber mehr Mut. Ja, so wie der Bauturbo. Der Bauturbo hat jetzt im Augenblick verlagert die Entscheidung auf die lokale Ebene, nämlich auf die kommunale Ebene. Da wird die Baugenehmigung entschieden. Damit man innerhalb von 3 Monaten eine Baugenehmigung genehmigt, braucht man einen unfassbar mutigen Menschen im Planungsamt und einen mutigen Bürgermeister. Denn das heißt, einige Interessen wird man nicht berücksichtigen können. Zum Beispiel Anwohnerinteressen. Ja? Oder aber das 17. Artenschutz.
Da geht es dann darum, dass dann zum Beispiel der Hinterhof bebaut wird, oder?
Zum Beispiel die Bebauungshöhe. Hm. Ja, Schattenschlag. Ja, ein sehr beliebtes Thema. Ja, dann kann man natürlich sagen, nein, dann müssen wir erst alle Anwohner fragen. Dann gibt es sicher den einen oder anderen Anwohner, der auch klagt gegen die neue Baumaßnahme. Und wir warten nochmal 5 bis 10 Jahre, bis es ausgeurteilt ist. Es ist eine Abwägung von Rechtsgütern, die sehr schwierig ist. Und diesen Mut, den hat man ja jetzt gesagt, den soll es auf kommunaler Ebene geben. Und genau solchen Mut,
finde ich, auch so ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen, finde ich, jetzt als Bundesregierung, oder?
Also zumindest...
Sie müssen nicht antworten.
Also zumindest weiß ich jetzt, an wen ich mich wenden darf. Ja, das ist für Unternehmer ja immer schon mal gut, wenn man weiß, wem man diesen Mut abverlangen muss. Aber ich glaube, es wird nicht gehen ohne mehr Mut auch auf der Landesebene, nämlich Verzicht auf landesindividuelle Standards. Mhm. Genauso wie es dann hinterher auch mutige Unternehmer braucht, die sagen, ja, das mache ich so. Ich traue mir das wieder zu bauen. Ja, und das, glaube ich, ist die Möglichkeit, aus der aktuellen Lehmtau-Situation wieder auszubrechen.
Und was ist Ihr Eindruck aktuell? Wie ist die Stimmung in der Branche? Wie viel Mut ist vorhanden?
Die ist da. Also wir hatten gerade die Expo Real, die größte Immobilienmesse in Deutschland, in München, 3 Tage lang. Und da merkte man schon, die Unternehmen wollen und sie gieren geradezu nach Befreiung von Vorschriften. Wir brauchen Entbürokratisierung auch in der Immobilienwirtschaft.
Und dann sagen jetzt aber natürlich andere wieder, ein paar Vorschriften, die sind ja tatsächlich nicht überflüssig. Und da besteht aber keine Gefahr, dass wir versehentlich die falschen Vorschriften aufheben und ich will nicht sagen umweltschädlich bauen oder so, dass sich dann doch die Nachbarn belästigt fühlen. Wie stellen wir das sicher?
Es gilt, nichts im Leben ist ohne Risiko. Es wird sicher die ein oder andere Vorschrift geben, die man dann in wohlverstandenem Interesse streicht und letztlich feststellt, Mist, das war die falsche. Jetzt sind wir nur in der Situation,
wo gar nichts passiert.
Wo gar nichts passiert.
Okay.
Und die Situation ist auch wirklich herausforderungsvoll, denn es gibt viele, viele Insolvenzen, gerade bei Projektentwicklern. Und wenn die weg sind, die können halt auch nicht mehr anfangen zu bauen. Deswegen, Rettung tut Not.
Und haben Sie grob einen Zeitplan? Nicht mal Zeitplan, das ist ja eigentlich schon, ein Zeitplan ist ja eigentlich schon zu konkret. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass man in 5 Jahren, wenn man sich nochmal hier trifft zu einem Podcast, dass man dann über den erfolgreichen Bauturbo in Deutschland spricht?
Jetzt ist ja der Bauturbo gerade frisch beschlossen. Jetzt kann ich mich aus der Verantwortung stehlen, diese schwierige Frage zu beantworten. Ja.
Reichen dafür 5 Jahre überhaupt?
Ja, das wird sich also wenn man nicht Gebrauch macht von der Beschleunigung in der Baugenehmigung, dann werden Sie leider davon in den Fertigstellungszahlen auch in 5 Jahren noch nichts sehen. Das heißt, wenn man es nur von 6 Jahren in der Baugenehmigungsfrist jetzt auf 5 Jahre reduziert, dann wird sich nichts tun am Zeiger. Wenn man aber tatsächlich mutig ist, mal schafft, es schon mal von 6 Jahren auf 2 Jahre zu reduzieren, dann könnte ich sagen, sehen wir uns in 5 Jahren wieder.
Und dann bauen wir auch wieder 600.000 Wohnungen im Jahr.
Ob es 600.000 sein müssen, werden wir dann davon abhängig machen müssen, wie viel Zuwanderung wir nach Deutschland haben, die wir dringend übrigens brauchen. Ja, sonst fehlen uns Arbeitskräfte. Ich glaube, das muss man dann von den Rahmenparametern abhängig machen. Aber ich glaube, wir können dann wieder bedarfsgerecht bauen. Und wir bauen derzeit nicht entsprechend des Bedarfs.
Lars von Lackung, vielen Dank für diesen sehr spannenden Ausflug in den deutschen Wohnungsmarkt. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir auch viel Spaß gemacht.